Eine Sache in eigener Sache. Mhm. Es gibt ja das Mutterschiff Beste Freundinnen. Und auf dem segeln wir ab September wieder quer durch Deutschland und Österreich. Es gibt eine neue Tour, die heißt Zu hart für den Podcast. Und da kommen so ein paar Inhalte rein, die wirklich zu hart sind für den Podcast. Es gibt sehr viel Interaktion mit euch. Es wird ein Riesenspaß. Es ist immer wahnsinnig lustig, was uns die Leute danach spiegeln. Man hat einfach einen saugeilen Abend. Also wir zumindest.
Wir zumindest und hoffentlich auch alle anderen. Wir hatten auch letztes Mal die Erfahrung gemacht, dass beste Vaterfreudenhörer bei der Tour waren und auch sehr viel Spaß hatten.
Ja, unbedingt.
Und irritiert waren, was wir hier überhaupt machen.
Bei ja, beste ganz Freundin. Genau. Es gibt ja Leute, die hören beste Vaterfreunde, aber die kennen beste Freundinnen nicht. Mhm. Und es wird eine gesunde Mischung. Also sowohl beste Freundinnen als auch beste Vaterfreundenhörer werden abgeholt. Und ihr könnt euch jetzt die Karten sichern. Die Infos findet ihr in den Shownotes und die Karten gibt es auf bestefreundinnen.de. Und es gibt nicht so viele. Also falls ihr überlegt, macht's lieber jetzt.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb.
Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja, 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 ja.
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hello. Es ist ja manchmal so eine Sache, wenn man einen Menschen kennenlernt, und du hattest es ja schon, der hat Kinder, das Entscheidende ist es ja, wie komme ich bei den Kindern an? Nicht, wie komme ich bei dem Mensch an, sondern wie komme ich bei den Kindern an? Es ist so ähnlich, als ob du eine neue Frau kennenlernst und dann das erste Mal ihre Freunde triffst.
Mhm.
Oder ihre Freundinnen.
Oder ihre Eltern.
Eltern finde ich es auch kritisch, aber Freundinnen, bei denen gut zu punkten, ist fast nochmal wichtiger, weil man hat sich ja im Laufe der Zeit schon von seinen Eltern losgelöst.
Ja.
Und die meisten Eltern halten ja die Schnauze, wenn es darum geht, so wie finde ich die neue Freundin oder nicht. Oder?
Ja.
Hast du immer so was aus Butterbrot geschmiert gekriegt von deinen Eltern?
Ich hatte die Erfahrung bisher immer gemacht. Ich war immer Schwiegersohns Liebling. Also keiner, vor allem die Mütter, bei keinem hatte ich das Gefühl, oh Gott, was ist das denn für ein Typen? Ich würde schon behaupten, dass der Ersteindruck immer sehr positiv war von mir.
Zumindest auch bei den Vätern oder nur bei den Müttern?
Vor allem bei den Müttern und ich glaube, bei den Vätern war es neutral. Also ich hatte zumindest keinen Vater, der mir irgendwie einen ernsthaften Händedruck in die Hand gegeben hat, sondern immer
so nicht, Sohn.
Väter waren sowieso immer sehr neutral, generell. Die waren du fickst also meine Tochter, alles klar.
Haben die das so gesagt?
Nein, aber das habe ich immer gedacht, dass das der...
Das muss man sich denken. Ey, denken wir das auch?
Ja, immer? Weil genau das, den Gedanken hatte ich letztens auch, wenn meine Tochter irgendwann einen Freund hat.
Also ist das Erste, was du denkst, du fickst meine Tochter?
Ja, ich glaube schon. Ich habe letztens auch
Aber würdest du dir dann wünschen, dass er sie gut?
Ich würde wünschen, dass er sehr liebevoll mit ihr umgeht und alle die Bedürfnisse befriedigt, die sie hat.
Erstmal meine Bedürfnisse hier und dann kommst du.
Ja.
Also würdest du sagen, das hast du in deiner Fick-Karriere so gemacht?
Was? Die Bedürfnisse der Frauen zuerst befriedigt?
Mhm.
Nein.
Okay.
Bei meiner ersten Freundin war es sogar so, war es richtig übel, ey. Da hatte ich nur meine Bedürfnisse befriedigt.
Wirklich?
Die hat geheult nach dem Sex und ich habe nicht gecheckt, warum. Nach einem Vierteljahr.
Hä, warum hat die geheult? Das macht mich irgendwie ein bisschen...
Ich war so unbeholfen in erster Linie und wusste nicht so richtig, wie alles funktioniert. Ich habe mit ihr geschlafen und habe nicht genügend Vorspiel betrieben. Und das war, aber sie hat es auch nicht geschafft, das zu kommunizieren. Und
du wusstest nicht, also ey, das klingt richtig schmutzig alles.
Es war nicht so schmutzig, wie es sich jetzt anhört. Also es war, wir haben darüber dann auch gesprochen und sie hat mir das dann auch gesagt und ich war dann so völlig naiv und dumm und meinte so, stimmt, du hast recht. Ja, es war einfach naiv von mir. Mann, ich war fucking 18, glaube ich, und wusste überhaupt gar nicht, wie irgendwas funktioniert. Und am Anfang war...
Es gibt so viele Bimser da draußen, ja. Glaube ich. Also, ne, wir wissen ja auch nicht, ob wir einen mega krassen Plan haben. Wir haben jetzt keine irgendwie Trustpilot-Umfrage gestartet und 4,8 Sterne oder so.
Ja.
Aber es ist schon ein ganz schöner Weg, Sexualität zu lernen.
Genau.
Liebevoll miteinander umzugehen, zu gucken, dass jeder auf seine Bedürfnisse kommt.
Und zu verstehen, dass der andere natürlich auch Bedürfnisse hat und nicht nur man selbst. Also ich war da ziemlich naiv. Also klar habe ich das schon verstanden, aber dass es halt noch so feine Nuancen gibt, die man auch beachten muss und nicht nur, hey, wir haben jetzt Sex und schlafen miteinander, sondern dass da auch mehr dazu gehört und dass man die selber auch bei sich erkennen muss. Also es ist ja nicht nur so, dass es bei dem anderen ist, sondern selber auch zu verstehen, hey, es geht ja nicht nur um Reibung, sondern das Schöne am Sex ist eigentlich auch, dass man sich selber spüren kann, sich fallen lassen kann, dem anderen vertrauen kann. Ja, es gibt ja ganz viele Aspekte, die damit reinspielen. Und dass es am Ende größer wird, wenn man sich auf den anderen einlässt.
Aber das Schöne ist, das Universum regelt und deine Tochter wird genau den Sex kriegen, den du verteilt hast.
Nee, das glaube ich nicht.
Doch, doch. Mm-mm. Mach dir keine Sorgen. Da hast du gar keinen Bock drauf, ne?
Ich glaube daran einfach nicht.
Ist es dann besser geworden, so dass du...
Ich glaube, die sexuelle Aufklärung generell ist besser geworden.
Ja, wir haben Pornos heute, du hast recht.
Zum Beispiel, wir haben Pornos.
Endlich haben wir Pornos, dass sie uns sexuell aufklären können.
Ich glaube, viele Eltern reden ganz anders, als zum Beispiel meine Eltern mit mir geredet haben, nämlich darüber gar nicht.
Mein Vater und meine Mutter, ich hätte alles fragen können, das weiß ich, aber du fragst ja nicht, wenn die Eltern nicht proaktiv auf dich zukommen.
Genau. Apropos proaktiv, ich habe letztens meiner Tochter Proaktivität erklärt. Ich habe ihr Reaktion, Aktion und Proaktion erklärt.
Und?
Ja, es war ganz, ganz spannend. Ich habe immer auch verwendet, Papa musste das erstmal lernen, überhaupt, was Proaktivität ist und es auch dann zu leben. Es ging um Freunde und es ging darum, in Zukunft wird es so sein, dass sie in der Klasse sich jemand aussuchen muss, in der neuen Klasse, wo sie sitzen wird. Oder es geht, glaube ich, auch um eine Schulreise, wo sich vorher die Kinder werden nicht eingeteilt, sondern sollen selber überlegen, mit wem sie in ein Zimmer kommen.
Ist sie nicht Schulsprecherin
geworden? Sie ist Schulsprecherin mit 13 Stimmen und der zweite hatte 5. Und ich habe gefragt, und hast du dich selber gewählt? Nein, das durfte man nicht. Und ich so, man wählt sich trotzdem selbst.
Das durfte man. Also hat es, willkommen in der Politik.
Ich meinte, also hast du 14 Stimmen. Nein, ich hatte nur 13. Ja, sie ist Schulsprecherin mit 13 Stimmen geworden.
Hat dich auch ein bisschen stolz gemacht.
Absolut.
Hey, meine Tochter hat heute Morgen gefragt erst, du Papa, warum tragen manche Frauen so Tücher auf dem Kopf und keine Mützen?
Gute Frage.
Und ich so, ja, also die verfolgen eine bestimmte Religion. Du weißt ja, was Gott ist und deren Gott heißt dann meistens anders.
Oh Gott, das ist ein Rabbit Hole. Das ist
ey, und dann war ich irgendwann an dem Punkt und ja, warum tragen die jetzt diese Tücher? Und ich habe gesagt, ja, weil die das wollen und weil es die Religion, also der Gott so vorgibt.
Ja.
Und
auch schon schwierig.
Und dann meinte sie so, aber die haben doch bestimmt schöne Haare darunter. Und ja. Ich so, ja, aber in dieser Religion wird das bevorzugt, dass die Haare verdeckt werden.
Mhm.
Und er meinte so straight, dann finde ich den Gott blöd, wenn er nicht erlaubt, dass die Haare gezeigt werden. Und ich so, habe ich das nicht gesagt? Ich komme jetzt, ich war so richtig so am Schwimmen. Es fühlt sich so an, als ob du einfach so in so ein Fettnäpfchen in einem Live-Interview getreten bist. So, ich wollte einfach nichts Falsches sagen.
Politisch korrekt ist hier gar nichts mehr.
Und so, dann finde ich den Gott blöd. Und ich so, nein, 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 der ist auch großartig. Ich habe dann schnell das Thema gewechselt.
Ja, du hättest noch den Switch machen können auf, dass es sexuell anziehend ist, Haare, und die deswegen auch verdeckt werden. Und dann hättest du das auch noch erklären dürfen.
Boah, Alter.
Warum? Ey. Was ist sexuell anziehend? Warum Haare? Das wäre so ein Endlos. Und dann deine Tochter hat ja auch so Locken. Die hätte sowieso gesagt, meine Haare passen da gar nicht drunter.
Ja. Es war auf jeden Fall eine interessante Diskussion, die sich da eingeleitet hat.
Aber es ist für mich immer spannend, wenn Kinder sowas eröffnen, so ein Thema, dass wir alle ganz schön verkappt sind, auch in unserer Art zu sprechen und Dinge zu benennen, dass man auch einfach mal über seinen eigenen Schatten und auch vielleicht andere über den Schatten springen können, den sie sich selber irgendwie auferlegen und sagen, hey, die Dinge sind zu benennen, ist auch gar nicht so dramatisch. Und wenn ein Kind sagt, hey, ich finde den Gott blöd, dann ist es halt auch okay in dem Moment.
100%, denke ich auch. Also wenn das ihre Haltung ist als Kind, ich finde, das kann man ihr nicht verbieten.
Nein.
Und ich habe es versucht, ihr neutral zu erklären und habe auch von Freiwilligkeit gesprochen und nicht alle machen das freiwillig. Und man muss sich auch fragen, wenn wir über Generationen eine bestimmte Sozialisierung erfahren haben und das ist egal, ob es ein Kopftuch ist, ob es eine bestimmte religiöse Ansicht ist, ob es eine bestimmte Haltung eines Mannes ist innerhalb einer Familie, dann kann man sich fragen, ist das wirklich freiwillig alles oder ist das, weil wir es nicht anders kennen und in einem sozialen Gefüge leben und ein soziales Gefüge übt ja Druck auf uns aus.
Bei meinem Sohn in der Kita wird, glaube ich, einmal die Woche gibt es auch so ein Gebetsmorgen, wo die dann zusammen beten. Und ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh cool, aber am Ende gehört es halt irgendwie dazu.
Schlechter Einfluss.
Auf jeden Fall.
Hey, nachdem ich irgendwie aus meiner religiösen Gemeinschaft raus war, da war ich 7 und dann noch beten musste bei anderen am Tisch, das war immer jedes Mal so, dass ich innerlich zusammengezuckt bin. Einmal, weil ich nicht zu Jehova gebetet habe.
Zu wem denn dann?
Zum normalen Gott.
Ach so, an dem Tisch?
Ja.
Ich dachte, du hättest schon in Zeiten, als du noch an Jehova glauben musstest, auch schon an jemand anders.
Nee, da gab es nur Jehova. Dann musste ich halt an irgendwie anderen Gott meine Dankeshymnen
richten. Warst du bei Freunden, wo gebetet wurde?
Ja, Mann.
Was? Das habe ich noch nie erlebt.
Wirklich? Ich habe sogar einen Kumpel.
Diese typische Filmszene, wo man in einen fremden Haushalt kommt und dann der Vater die Hände zusammenlegt und alle das mitmachen und dann diese Kamera auf
dem... Nee, meistens hat die Mutter da gebetet.
Ja.
Ich habe sogar einen Kumpel, der betet zu Hause am Tisch.
Ja.
Und
alleine?
Nee, mit seiner Familie, die sind krasse Christen.
Ja.
Und die Frau ist so eine krasse Christin, dass sie sagt, manchmal bin ich schon froh, wenn das Leben hier vorbei ist.
Was? Nein.
Dann sind die ganzen Anstrengungen und das Leid vorbei und ich komme endlich ins Paradies.
Amen.
Das geht in Richtung Suizidalität. Also da bin ich auf jeden Fall immer jedes Mal so, okay.
Sitzt du dann auch dabei bei diesen Gebeten? Also bist du da manchmal zu Gast?
Ich halte einfach die Schnauze, wenn er gebetet.
Und betest du damit?
Nein.
Also fängst du dann schon an zu essen?
Ihr macht mal euer Ding. Es stört euch ja nicht, wenn ich mir schon mal die guten Sachen rauspicke. Sorry, wird kalt. Das ist Sushi. Frittiertes Sushi. Nee, ich lasse die einfach beten und dann ist gut.
Betest du mit?
Ich mache ein Dankbarkeitsding. Ne? Ich finde, Religion hat ganz viel auch mit Dankbarkeit zu tun und ist natürlich ein Rahmen für viele Menschen.
Ja.
Also es ist schon eine geile Vorstellung, wenn du denkst, irgendjemand da oben passt auf dich auf und regelt.
Ja.
Schon cool.
Ja.
Also ich kann es den Leuten nicht verübeln.
Nein.
Und wer daran glauben möchte, schön und gut. Ich glaube tatsächlich an eine andere Form, ne? Aber das ist halt, ne, ey, jeder soll glauben, was er will. Ich denke schon, dass es in irgendeiner Weise, ja, bestimmte Mechanismen gibt, aber ich glaube, die sind viel, viel psychologischer in uns verankert, als wir denken, dass wir eine bestimmte Perspektive aufs Leben haben, das Universum regelt, ne? Ja, weil wir das dann feststellen, wenn wir daran glauben. Das heißt, unsere selektive Wahrnehmung lässt uns auch ganz, ganz viel feststellen.
Ja.
So Karma, auch das rückt unsere Wahrnehmung in einen bestimmten Fokus und wir stellen das dann fest. Ja, Karma gibt es.
Mhm.
Wer weiß, ob es das gibt. Vielleicht ist auch alles nur ein ganz krasser Zufall und eine riesige Aneinanderkettung aus Zufällen.
Das so wird es sein. So wie das Universum auch.
So, was kein Zufall ist, wenn du als Frau, als Mann zu einem Partner kommst, der ein Kind hat und du da punkten willst.
Ja.
Kannst du nichts dem Zufall überlassen.
Nein.
Und dazu haben wir eine Irrer-Mail bekommen an beste@bestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Das ist mal ganz wichtig, dass das hier bei uns landet. Also in diesem Podcast, nicht bei Beste Freundin, wo es einfach nur pervers abgeklatscht wird. Mara schreibt, ich date seit knapp 3 Monaten einen richtig tollen Mann. Ich liebe ihn sehr. Nach 3 Monaten?
Ja, sie liebt ihn. Nach 3 Monaten.
Da muss ich kurz mal... Du bist sehr in ihn verliebt. Okay, dann. Ich glaube, so ein Mensch wie ich. Ey. Ein richtig ekliger Klugscheißer, der anderen ihre Liebe nicht lassen kann. Und ich kann mir wirklich eine Zukunft mit ihm vorstellen, inklusive Heirat und Kinder. Er hat bereits ein Kind aus einer vorherigen Beziehung, jetzt 9 Jahre alt. Ich selber bin 34 und noch kinderlos. Wow, okay, da klingelt schon alles, merke ich. Kann mir aber Kinder sehr gut vorstellen. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass er bereits einen Sohn hat, bin aber ziemlich aufgeregt, das Kind kennenzulernen. Er hatte kürzlich angedeutet, dass er sich freuen würde, wenn wir uns bald einmal treffen.
Das ist der erste Schritt.
Bisher habe ich mit Kindern generell, aber vor allem in dem Alter, wenig Erfahrung. Die Kids in meinem Freundeskreis sind alle noch Kleinkinder, so um die 2 Jahre. Ich habe daher ein wenig Angst, dass der Sohn mich nicht mag und das Ganze so schnell zur Belastung für unsere sehr, sehr junge und frische Liebe wird.
Das ist eine Haltung, die er spüren wird.
Hey, noch nichts vorweg. Gerade wenn Kinder ein wenig älter sind, haben sie auch durchaus eine Meinung und verbalisieren diese auch. Leider ja.
Leider ja.
Wie stelle ich es an, dass der Kleine mich nicht als Konkurrenz ansieht, die sein Familiengefüge auseinanderbringt? Soll ich beim ersten Treffen ein Geschenk mitbringen? Nein. Was mache ich, wenn er mich nicht mag? Wenn er mich sogar ablehnt? Wie verhalte ich mich am besten? Wie nah kann ich dem Kind schon kommen? Ist eine Umarmung okay? Puh. Wie werde ich nicht zur bösen Stiefmutter? Oh Gott, ich liebe den Mann sehr und weiß, wie sehr er sein Kind liebt. Er teilt sich das Sorgerecht mit seiner Ex und der Kleine wäre definitiv ein Teil unseres gemeinsamen Lebens. Daher ist es mir sehr, sehr wichtig, dort zu punkten.
Das ist ganz schön berechnend, ey.
Ey, Mara, weißt du, was am allerschlechtesten funktioniert? Und das ist immer leicht zu sagen, ne? Ist der Druck. Also wenn wir uns innerlich so einen krassen Druck machen, dann bist du in dem Moment nicht mehr du selbst. Und Kinder haben meistens noch eine feinere Antenne dafür als Erwachsene, wann Erwachsene nicht er selbst ist. Und das ist ein bisschen wie bei Hunden, die Angst riechen. Das heißt, das Wichtigste, glaube ich, ist erstmal, dir nochmal mehr Druck zu machen, dass du den Druck rausnimmst.
Ja.
Nein, also meine Erfahrung mit Kindern ist, je natürlicher du bist, je natürlicher du auch du selbst bist und nicht versuchst irgendwie, jetzt muss ich hier besonders freundlich sein, jetzt muss ich hier besonders cool mit dem Kind sein, das sieht auch mein neuer Freund, wie toll ich das hinkriege und dann werde ich auch irgendwann schwanger mit ihm, weil er bemerkt hat, was für eine tolle Mutter ich bin und was für ein Potenzial das Ganze hat. Wenn du diese ganzen Sachen mal außen vor lässt und versuchst, diesen kleinen Menschen, der da ist, ne, 9 Jahre, einfach ganz neutral zu begegnen, so wie jemanden, der nicht das Kind deines Freundes wäre, sondern zum Beispiel ein Kind von einem Kumpel, von dem du gar nichts willst.
Ich würde sogar fast sagen, geh mit ihm um wie mit einem Erwachsenen. Also fast gleichberechtigt. Also dass du dich ein bisschen runterschraubst, sagst, hey, in meiner Sprache muss ich mich vielleicht ein bisschen anpassen. Ich kann jetzt nicht unbedingt vielleicht alle Fremdwörter benutzen. Aber ich finde, diesen Switch zu machen, hey, ich spreche jetzt mit einem Kind, deswegen muss ich ganz anders sein, der kann viel, viel belastender für einen selbst sein und auch zu einer völligen Irritation bei dem Kind führen. Im Gegensatz dazu, wenn man einfach dem gegenübertritt und gerade mit einem Neunjährigen kannst du schon Gespräche führen, wie du sie auch mit jemandem führen würdest, den du neu kennenlernst, der erwachsen ist. Klar würdest du dich versuchen, themenmäßig ein bisschen einzufühlen in was beschäftigt ihn gerade, was interessiert ihn gerade, aber in voller Ernsthaftigkeit wahrzunehmen, ist eigentlich das, auf was es ankommt. Es fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich zu einem Kumpel fahre, der hat eine Tochter, die ist auch 10 Jahre. Und wenn ich mit der spreche, einfach wirklich ganz normal.
Also Tachlis?
Es gibt keinen großartigen Switch zwischen den Gesprächen, die ich mit denen führe und dem Kind. Und das ist das auch, was oft unangenehm für alle Beteiligten ist, wenn man am Tisch sitzt und man spricht unter den Erwachsenen und dann fängt man mit so einem 9-Jährigen, und wie ist bei dir? Erzähl mir doch mal, was machst du denn gerade so in der Schule? Auf einmal auch die Stimmenlage sich verändert, die vermeintliche Empathie in der Sprache, die man irgendwie versucht mit reinzubringen, sondern
das ist Bullshit, ne?
Das ist Bullshit. Und genau das spürt auch das Kind und dadurch kann eine sehr komische, awkwardige Situation entstehen. Da würde ich immer versuchen, ganz normal mit dem zu reden. So, als hätte man jemanden vor sich, den man halt zum ersten Mal kennenlernt.
Und ich meine, Mara, die Situation, in der du bist, die ist sehr übertragbar auf ganz, ganz viele Lebenssituationen. Wir alle kennen das, dass wir in einen neuen Kreis reinkommen, zu neuen Eltern, zu neuen Freunden, in neue Kollegenkreise, in eine neue Stadt, in einen neuen Urlaub, wo wir erstmal selber unsicher sind, ne? Und du bist ja einfach gerade jetzt unsicher, weil dir so viel da für dich dranhängt. Du meinst ja aus, dass da deine Zukunft dranhängt, der ganze Freund, dass die neue Partnerschaft da dranhängt, dass alles einfach, dein ganzes Lebensglück an dieser Situation hängt. Und weißt du, was du da hast? Eine relativ starke Ich-Fokussierung. Ja, ist einfach so. Ja. Die Kamera ist total auf mich und meine Bedürfnisse und wie kriege ich das alles hin, dass das für mich gut ausgeht. Haben wir die ganze Zeit eigentlich im Leben. Aber was auf jeden Fall hilft, ist mal die Kamera rauszudrehen und zu gucken, wie funktioniert denn der kleine Junge da? Was interessiert mich denn eigentlich auch wirklich bei dem, ne? Wenn er mir was zeigt. 90% der Fälle ist das uns ja scheißegal, was unsere Kinder uns zeigen. Ne? Ja. Also uns interessiert ja das Bild nicht, was sie gemalt haben oder ob jetzt draußen irgendwie sich ein Regenbogen gebildet hat. Es ist schön, man entdeckt es auch neu wieder, aber im ersten Moment denkt man so, ja, ich weiß, dass du Schweine baumeln kannst, toll für dich. Ich koche hier gerade, ja? Lenk mich nicht ab. Aber weil man an dem kleinen Menschen interessiert ist, interessiert man sich dann auch für die Sachen. Und bei dir müsste es eigentlich noch umgekehrt sein. Du kannst mal gucken, was interessiert dich wirklich an diesem Jungen? Und wenn du mit dieser Kameraperspektive nach außen auf ihn kommst, dann ergeben sich ganz, ganz viele andere Dinge von selbst. Es ist so, als ob man unsicher in einen Kreis kommt. Das Blödste, was man machen kann, ist die ganze Zeit auf sich achten. Wie bewege ich mich gerade? Wie spreche ich? Rede ich freundlich genug? Gucke ich den Leuten genug ins Gesicht? Was passiert ist? Unser Arbeitsgedächtnis wird maximal belastet. Wir kriegen die Wörter nicht mehr so raus, wie wir wollen. Wir sind nicht mehr so lustig. Aber was ist, wenn wir jemandem eine Frage stellen? Dein letzter Urlaub, ne? Wo ging der hin? Ach krass, da war ich auch schon. Was hat dir da gefallen? Oder da wollte ich auch gerade hin. Bang, schon bist du in einem Gespräch. Ich meine, für was interessiert er sich gerade? Kannst du ihn fragen? Du brauchst ihm natürlich auch noch gar keine Geschenke machen, weil du gar nicht
weißt. Um Gottes Willen. Ich wollte es gerade sagen, nie, auf gar keinen Fall beim ersten Mal ein Geschenk mitbringen.
Es ist so, als ob man zu einem ersten Date, das würde ich aus Verarschung machen, Blumen und Pralinschachteln. Ist eine lustige Verarschung, ein lustiger Joke, aber nie ernst gemeint.
Ja. Oder vielleicht Blumen und ein Leberwurstglas.
Ja. So selbst gemacht.
Habe ich selbst gezogen.
Ah, und was machst du mit deiner neuen Beziehung? Ne? Ich kenne es bei mir sehr, sehr gut, wenn eine Frau in mein Leben kommt, die meine Tochter kennenlernt. Ne?
Und das wie oft ist es schon passiert?
4-mal.
Wie war das die erste Begegnung?
Es ist 3-mal unfreiwillig gewesen.
Ach so, okay.
Weil es so eine Übernachtungssituation gab, wo ich eigentlich gesagt hatte, hey, es wäre super, wenn du früh aufstehst oder kurz mal wartest, bis wir weg sind und dich dann wegschleißt. Also richtig eklig eigentlich von mir. Ich flüstere auch direkt, weil ich sowas immer flüstere. Richtig widerlich. Die sollen dann einfach in dem...
Flüsterst du das dann auch denen ins Ohr so?
Es wird mal gut, wenn du dich verpisst, bevor wir aufstehen.
Oder hier im Zimmer, oder machst du das Zimmer...
Von außen einfach so, ja, aufschließen. Genau. Bum, bum, bum.
Papa, was ist das? Was denn?
Die Nachbarn wieder. Am frühen Morgen. Die Wände werden hier auch immer dünner im Haus und man hört irgendwann nur so, wie sie so ein Glas pinkeln muss. Oh nee, so, okay, ich höre da auf. Ich war schon gerade wieder beim nächsten Gedanken.
Wie bei ins Glas pinkeln?
Ja.
Okay.
Gut.
Achso, das ist dann auch so. Ich muss sofort immer an meine Jugendhilfe denken. Da gab es ein Mädchen, da haben wir irgendwann rausgefunden, dass ein Junge heimlich durchs Fenster in das Zimmer reingegangen ist und dort geschlafen hat, irgendwie über ein Vierteljahr lang. Und es ist dann irgendwann aufgeflogen und ich bin dann da rein in das Zimmer morgens und habe den rausgeschmissen. Und dann habe ich eine gelbe Flasche gesehen und dachte so, das kann nicht wahr sein. Und habe dann den Bettkasten aufgezogen und 10 volle, 1,5 Liter Flaschen doch mit Urin gefunden. Und das Unverständlichste überhaupt ist eigentlich,
dass sie den nie ausgeschüttet haben.
Erstens das, aber die Toilette war direkt daneben und mein Zimmer war gefühlt 50 Meter weiter an die andere.
So viel Angst hast du ausgestrahlt.
Das war ja nicht nur ich.
Und du auch, so pädagogische Maßnahmen mit 2.
Die werden alle ausgetrunken.
Eigenurin habe ich mal gehört.
Und der war wirklich widerlich.
Das
war
Haben die da zusammen reingepinkelt?
Ich weiß es
aber
nicht.
Aber als Mann ist es schon schwer, eine Flasche zu pinkeln.
Ja, das war nur der Mann. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Okay, dann
für sie macht es auch keinen Sinn. Spaß. Sie kann ja aufs Zimmer, auf die Toilette.
Waren das so große, mit einer großen Öffnung? Weil sonst
kriegst das waren diese klassischen,
wie
billigen...
Wie schaffen die das?
Ja, ich weiß es nicht.
Ey, da muss ja alles vollgepisst sein in dem Zimmer. Du kriegst es ja gar nicht hin.
Ja, und ich will dir nicht beschreiben, wie ein Vierteljahr alter Urin aussieht.
Ey, das ist ja... Und die mussten die ganze Zeit die Nächtigen auf diesem alten Urinbett. Das Urinbett. Ey, da ist ja so ein vollgepisstes Bett, gar nichts gegen.
Es gibt viele Dinge, die ich vergessen habe. Es gibt viele schöne Sachen, die mir passiert sind. Es gibt viele schlimme Sachen, die mir passiert sind. Und fast alles davon habe ich vergessen. Aber dieses Bild morgens, als ich diese Schublade aufmache...
War das dem peinlich?
Mir?
Nein, nee, dem.
Das war denen gar nicht so wirklich peinlich. Das war so, ja, es war halt aus der Not geboren, mussten wir das machen.
Und der Junge war da mit dabei, oder?
Der Junge war...
Oder hast du den gesagt, raus hier!
Nee, den habe ich direkt rausgemacht. Hab den direkt rausgefeuert.
Was, mit welchen Worten?
Ja, so nicht. Ich habe gesagt, du gehst jetzt. Sofort. Und dann ist er auch gegangen.
Und hatte der Angst vor dir?
Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Aber es war wirklich...
Das hätte ja eine Situation mit deiner Tochter sein können.
Nee, das ist ja, wenn sowas passiert, weiß ich auch nicht.
Dann ist auf jeden Fall einiges schiefgelaufen.
Und das ist auch alles so abstrus gewesen. Es war ein Haus im Erdgeschoss. Und davor waren Büsche und alles und Bäume und ein Wald in der Nähe. Das heißt, er hätte auch einfach aus dem Fenster wieder springen können und draußen hin urinieren. Nein, also ich hatte irgendwann auch den Gedanken, war das vielleicht doch irgendein Fetisch, den die hatten?
Dass
sie
nichts gegen irgendwelche Kings, die Leute.
Ja, nee, nee, deswegen. Also ich meine nur, aber ich habe
null nachvollziehen. Ey, wer weiß, wie viele von diesen Flaschen schon getrunken wurden.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dafür war der Vorrat zu groß.
Ey, es gibt ja auch so Leute, die so ein eigenes Getränk ansetzen mit so einem Pilz und Kombucha-Tee. Vielleicht haben die da ihren eigenen Urin-Kombucha gemacht. Okay, ey, es wird jetzt wirklich zu widerlich. Aufhören, aufhören. Aber Mara, zurück zu dir. Offen, frei, Kameraschwenk auf die Leute. Und ich glaube, dann kannst du auf das zählen, was du hast und was du bist. Wahrscheinlich bist du eine ziemlich coole Frau. Und ey, wenn der Typ dich mag...
Würde ich mir auch gar nicht so viel Gedanken machen, weil der am Ende ja auch am besten sein eigenes Kind kennt.
Ja.
Und er vielleicht sogar auch in diesem Mindset ist, oh Gott, hoffentlich mag meine neue Freundin meinen Sohn. Das wäre mir sehr wichtig, aber hoffentlich stellt sich mein Sohn auch vernünftig an. Hoffentlich habe ich hier nicht irgendeinen Rotzlöffel an der Seite, der sich an dem Tag daneben benimmt. Ich glaube nicht, dass das nur bei dir im Kopf rumwabert. Auch ihm wird es sehr wichtig sein, dass du ihn magst und dass er sich auch so zeigt, dass man ihn mögen kann. Weil neunjährige, zehnjährige Jungs oder Mädchen, huiuiui,
das
kann auch voll in die Hose gehen, dass derjenige an dem Tag extrem zickig ist.
Mhm, 100%.
Gerade so alleinerziehende Eltern haben da große Probleme.
Fick dich hart. aber das sind natürlich die schwierigsten Kinder von Kindern, die nie irgendwie in ihrem Leben Gegenwind erfahren haben und in so einer perfekten Familie aufgewachsen sind. Ne? Da wird es dann ganz, ganz kritisch. Wenn du dich mal von deiner Frau trennst, Halleluja, ey, da brauchen wir viele Trainingsfrauen, die deine Kinder darauf vorbereiten, dass ab und zu mal eine neue Frau ins Leben kommt.
Meine Frau meinte gestern, sie würde gerne einen Vertrag mit mir aufsetzen, falls wir uns trennen. Und ich so, hä, warum denn? Ja, sie möchte in dem Haus wohnen, wenn wir uns trennen und nicht ich soll hier wohnen. Ich so, auf gar keinen Fall, du ziehst hier aus, du kannst schön in irgendeine Wohnung ziehen, ich bleibe hier und ich werde eine neue Familie gründen und werde meinen neuen Kindern, das habe ich vor meinen Kindern gesagt, die gleichen Namen geben wie meinen jetzigen Kindern. Ich mache einfach einen Wechsel.
Aber dann kannst du auch die Kinderzimmer eingerichtet lassen.
Ja, es bleibt alles gleich, die Namen bleiben gleich, alles bleibt gleich.
Und nach 8, 9 Jahren?
Ja, mache ich das gleich
nochmal. Same,
noch mal.
Ah ja, so ein ständiger Wechsel.
Mhm. So ein Staffellauf.
Aber hat sie das ernst gemeint?
Ja, es war so halb im Scherz, aber halb im Scherz, ne?
Du, ich glaube, da könnte eine Angst bei ihr sein.
Könnte gut sein.
Aber würdest du wirklich im Haus wohnen bleiben?
Ja.
Weil wie leer, also A, wohnt deine Schwiegermutter, nicht deine Mutter.
Ja, mit der muss ich ja weiterhin zusammenarbeiten.
Ja, die wäre auch so professionell, dass sie es einfach knallhart durchziehen
würde. Die war an dem Tag, war auch da zu der Zeit und das habe ich auch gleich gesagt. Ich meine, ich muss ja hier wohnen bleiben, weil ich muss ja weiterhin mit ihr zusammenarbeiten.
Hey, ich glaube, der wäre so, ja, jetzt habt ihr euch getrennt, jetzt kommt auch mal wieder zurecht. Wir haben hier Business zu machen.
Alles schön fair.
Also da hätte man wahrscheinlich gar kein Problem, ne?
Der würde ich auch, ich glaube, der würde ich komplett die Vollmacht geben, unser Konto zu verwalten und alles zu verwalten. Weil die würde das sehr fair machen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also du musst ein paar Regeln bei ihr einhalten.
Mhm. Also zwischen mir und meiner Frau würde sie da schon dafür sorgen, dass es das alles fair zugeht.
Ja, auf jeden Fall. Sie ist ein Mensch mit einem hohen Gerechtigkeitssinn. Okay, was ich allerdings schon mal gemerkt habe, ne, wenn wir jetzt nochmal beim Daten sind und wenn du den neuen Partner kennenlernst, dass es für viele Frauen wichtig ist, einen guten Eindruck dann zu machen. Ne? Und manche überpacen da ein bisschen.
Mhm.
Das ist, cool.
Jetzt bei dem Kind.
Ja, bei meiner Tochter.
Ach, bei deiner Kinder, ja.
Und das ist halt Wahnsituation, wo es aus Versehen passiert ist, ne, wie gesagt. Aber es gab diese Situation, ich dachte mir jedes Mal so, so habe ich dich noch nie erlebt. Meine Tochter war auch so ein bisschen gleich direkt und so ein bisschen, ein bisschen schüchterner als sonst, mit Sicherheitsabstand. Übrigens mag sie das gar nicht, wenn sie weiß, dass ich abends noch Besuch habe zum Beispiel. Sage ich ihr manchmal, dass noch Leute kommen.
Wenn du sie betreust.
Ja.
Ja. Und was mag sie denn nicht, dass sie dann schon schläft?
Dass noch Leute kommen.
Ja, kann ich gut verstehen.
In die Wohnung, das möchte sie nicht.
Kann ich gut verstehen.
Ich möchte nicht, dass noch Leute in die Wohnung kommen.
Das ist ja ihr Schutzraum und in den Schutzraum kommt eine fremde Person, die sie nicht kennt. Kann ich gut verstehen.
Nee, auch wenn Leute kommen, die sie kennt.
Ja, okay, dann ist es, keine Ahnung, dann will sie vielleicht sogar mit denen auch sich beschäftigen oder die sehen.
Nö, sie möchte einfach nicht, dass sie da sind, wenn sie schläft.
Ja, aber stell mir das umgekehrt vor.
Ich möchte auch nicht, dass Leute da sind, wenn ich schlafe.
Ja, genau.
Aber das ist ein Kind, das hat
keine Bedürfnisse zu äußern.
Auf jeden Fall. Hier gehen die erwachsenen Bedürfnisse vor.
Ah, stimmt, das ist gar nicht so, kann es gut nachvollziehen.
Das ist eigentlich eine richtig eklige Vorstellung, dass irgendwelche Leute in der Wohnung rumhantieren, während man selber schläft.
Die sitzen auf meinem Stuhl. Das ist ja wie das Märchen, ne? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?
Nee, auch, dass jemand arbeitet, während ich schlafe. Auch eine ganz eklige Vorstellung.
Wie, wenn jemand arbeitet?
Ich arbeite ja ganz oft, während sie schläft.
Ach so, das mag sie auch nicht.
Naja, ich habe gestern Nacht relativ lange gearbeitet und dann ganz früh heute Morgen und dann ist sie irgendwann rübergekommen ins Arbeitsgästezimmer und meinte so, hast du die ganze Nacht gearbeitet? Und ich finde kurz Moment so, welches Weltbild will ich jetzt in sie einpflanzen? Nee, ich bin 5 Minuten vor dir aufgestanden. Mag sie nicht. Okay, die nächste Mail. Und da ist die Frage, ob es wirklich rationale Gründe gibt, Schluss zu machen. Und ich meine, da bist du ja der Experte. Du hast ja mal in Beste Freundinnen aufgezeigt, wie man Schluss macht.
Ja.
Da gab es auch viel Gegenwind und Kritik, dass man ganz rational Schluss machen sollte und auch gar keine Emotionen mehr zeigen sollte, damit man es dem anderen und vor allem sich selber sehr leicht macht.
Gab es da Gegenwind?
Ja, ich habe die ganzen Mails gekriegt, die da, man sollte empathisch Schluss machen. Ich bin da so zwischen den Stühlen, da sollte man sehr empathisch Schluss machen und dann noch so, er wäre doch so ein guter Beziehungspartner gewesen. Selbst Schluss machen tut er.
Selbst Schluss machen kann er empathisch.
Er ist so bei mir. Ich will nicht, dass er geht. Doch, wir haben jetzt empathisch Schluss gemacht. Oder sollte man so knallhart sein, wie du vorgeschlagen hast?
Okay. Ich bin nach wie vor für knallhart.
Jetzt geht es darum, rational Schluss zu machen, ja oder nein. Und die Mail kommt von Matze. Und Matze schreibt, ich bin 36 Jahre alt, seit circa einem Jahr getrennt und war 10 Jahre verheiratet. Aus dieser Ehe sind 2 Kinder entstanden, die ich über alles liebe. Natürlich war ich in den vergangenen Monaten sehr aktiv im Dating-Game unterwegs und musste für mich erschreckend feststellen, dass es doch deutlich anders ist als damals, vor meiner Ehe. Dank der ganzen Dating-Plattformen kommt man mit so vielen Leuten in Kontakt und erlebt die wildesten Geschichten. Für das Herz war bisher nicht so viel dabei. Das Dating an sich hat sich total verändert. Und was ich vollkommen unterschätzt habe, ist die Situation mit Kindern und das Ganze organisatorisch unter einen Hut zu bekommen. Gerade dann, wenn es ernster wird. Ich selbst habe mich mittlerweile auf Frauen beschränkt, die entweder A, selbst Kinder haben oder B, keinen Kinderwunsch haben, da alles andere unnötig kompliziert wird. Aber genau das ist der Punkt. Ich war im vergangenen Jahr genau einmal verliebt. Wir haben uns regelmäßig getroffen, regelmäßig beieinander übernachtet. Wir hatten eine Art Alltag, Leid. Und ich hätte mir sehr gewünscht, mit dieser Frau fest zusammen zu sein. Aber dann kam die Frage, die alles verändert hat. Du, wie sieht's eigentlich denn bei dir aus mit weiteren Kindern? Und damit war alles vorbei. Ich habe für mich sehr klar definiert, dass ich auf keinen Fall mehr Kinder möchte. Bei ihr war das aber nicht so klar anfangs erkennbar. Als dann diese Frage kam, war die Stimmung im Keller. Es fielen Sätze wie, eigentlich ist das dann hier verschwendete Zeit und tatsächlich gingen wir dann getrennte Wege. Ausgesprochen mit den Worten, ich möchte aber irgendwann Kinder, es bringt nichts hier weiterzumachen. Und das ist sehr bitter. Ich mochte diese Frau sehr, wie gesagt, ich war auch sehr verliebt. Andersrum war es genauso, aber dieser Fakt mit den Kindern steht zwischen uns, weswegen wir nicht zusammen sein können. Wir haben nach wie vor Kontakt, schreiben uns immer mal wieder und vermissen uns. Diese Art des Schlussmachens hat mich vollkommen wahnsinnig gemacht. Ich weiß allerdings auch nicht, wie es besser laufen könnte. Wie hättet ihr das gehandhabt, beziehungsweise wie würdet ihr damit umgehen?
Ich als Mann?
Ja.
Also wenn ich wieder ins Dating-Game einsteigen würde, keine Kinder haben wollen würde, würde ich eine Vasektomie machen.
Ja.
Und dann jede Frau, die sagt, ich würde gerne Kinder bekommen, also ich würde gerne noch Kinder haben, würde ich sagen, ist gar kein Problem. Können wir gerne nochmal.
I try.
Und ich würde natürlich nicht kommunizieren, dass ich eine Vasektomie gemacht habe.
Ah, ja, ja, okay.
Und dann würden wir den ganzen Weg gehen bis ins Fertility Center und dann würde es dann irgendwann auffliegen. Kann es sein,
dass sie also so wenig fruchtbaren.
Also, irgendwas Saft ist hier im
haben wir ja noch nie.
Wir haben nicht ein Spermium gefunden in ihrem Samen. Wir können nicht mal.
Sorry, ich habe alles gegeben, aber wir können es gerne weiterhin probieren. Ja, was macht er? Was macht der gute Mann?
Er kann gar nichts machen.
Das war alles genau richtig.
Er hat seine Bedürfnisse klar kommuniziert und sie hat ihre Bedürfnisse klar kommuniziert.
Also alles
besser,
richtig
besser geht es doch gar nicht.
Dass es trotzdem wehtut?
Nur die Gefühle stehen halt hier im Weg.
Wie immer im
Leben. Wie immer im Leben, genau.
Nein, also ihr habt alles richtig gemacht aus unserer Perspektive. Ich sehe es nämlich genauso. Sie hat einen anderen Wunsch und natürlich würde es ab hier nur noch schwerer werden, wenn sie sich richtig in dich verliebt oder richtig Liebe entsteht und man so unzertrennlich wird und genau das bei dir auch passiert und sie einfach den Kinderwunsch hat, weil sie wird wahrscheinlich irgendwann dann unglücklich werden, wenn das für sie ein tiefer Wunsch ist. Da fehlt einfach was für sie. Und wenn du sagst, hey, du kannst dir das unter keinen Umständen mehr vorstellen, was auch gut ist und berechtigt, was ich allerdings nicht so verstehe. Nein. Ey, willst du nochmal neue Kinder?
Ja, ich kann mir das schon vorstellen.
Weiß das deine Frau, dass du dir neue Kinder mit einer neuen Frau vorstellen kannst?
Ach so, nein, ich dachte, du meinst...
Ja, also stellen wir uns,
ach so, jetzt, ja, okay.
Ey, stellen wir uns mal so ein Szenario vor. Deine Frau ist mit ihrem Pferdehänger unterwegs, da sind zwei Pferde hinten drin. Sie hat das Auto ein bisschen überladen, was sie auch wusste. Und auf einmal kommt dieser Hänger in Schlingern, reißt wirklich dieses Elektroauto von der Straße, es donnert gegen einen Baum und sie verstirbt. Die Pferde bleiben unverletzt.
Die Pferde überleben.
Die Pferde bleiben unverletzt.
Die wurden im letzten Moment noch.
Und säubern die Unfallstelle. Und stellen noch so ein Warndreieck auf und rufen den Krankenwagen und alles. Ne? Deine Frau ist weg vom
die
Fenster.
Die Pferde fressen die Familie Gedärme auf, weil die, ja. Genau. Endlich Proteine. Scheiß Gras.
Wer sagt eigentlich, dass Pferde Vegetarier sind?
Es ist gar nicht so. Es gibt so Videos, muss man gucken. Es gibt Pferde, die ab und zu irgendwie so
Pferdewurst
Vögel und so auffuttern.
Was?
Ja, das ist so, die kommen so vorbei und flapp, schnappen die sich so weg. Das ist wie so ein Snack zwischendurch. Es gibt so ein Video, wo so ein Spatz so langläuft, der nichts Böses denkt und das Pferd macht einfach hopp und kaut den so easy weg.
Aber die Spatzen können nie davon berichten.
Ich glaube auch ein Küken. Es war noch viel brutaler. So ein gelbes Küken.
Nein.
Zack.
Es wirft ganz anderes Licht auf.
Pferde sind Arschlöcher.
Ja, ja, total. Genauso wie Delfine immer so hoch gelobt wurde, dann wurde herausgefunden, dass wie die Weibchen zum Sex drängen, eigentlich so Massenvergewaltigungen durchführen. Das hat ja auch, auf einmal hatte gar keiner mehr Mitleid mit den Delfinen in diesen Delfinarien.
Deswegen ist es auch gut, dass sie alle in diesem roten Becken da dieser vor der Küste alle abgeschlachtet werden. Kennst du diese Dokumentation?
Das sind Wale, by the way.
Nächsten Delfine.
Ja?
Bist du? Sehr, sehr sicher.
Es ist wirklich ganz, ganz hässlich. Einfach nur hässlich.
Ach so, aber zu dem Todesfall meiner Familie.
Genau, und dann bist du in dieser Situation und auf einmal, hey, du kommst zu der Unfallstelle. Nee, du kommst zu der Unfallstelle. Und dann kommt die Polizeibeamtin und denkst dir so, fuck, ich weiß, ich sollte jetzt in diesem Moment nicht so schnell denken und darf eigentlich nicht so schnell vergessen.
Dann ist es lieber auf den ersten Blick.
Und sie spürt das auch und ihr wisst eigentlich alle beide, was...
Fallen wir dann direkt auch dort übereinander her? Oder?
Ja, in dem Pferdehänger passiert es noch.
Der ja leer ist, die Pferde sind ja draußen.
Ja, die Pferde haben sich erschöpft auf die Weide gelegt, weil
sie sind satt.
Das erste Mal so
viel Protein.
Das erste Mal nicht grasen müssen, weil sie was gegessen haben, was sie für längere Zeit satt machen.
Wir zeugen in dem Pferdehänger direkt die neue Familie.
Ja.
Erstaunlicherweise...
Kannst du dir das gut vorstellen?
Kann ich mir gut vorstellen und erstaunlicherweise ist es für mich abstrakter und weniger vorstellbar, wenn meine Familie sterben sollte, eine neue zu gründen. Für mich wäre es realistischer, wenn ich mich trennen würde oder meine Frau sich von mir trennen würde, alle würden noch existieren, dann eine neue Familie zu gründen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich das aushalten würde, den Schmerz, also es ist so abstrakt, sich da rein zu versetzen, aber natürlich den Gedanken hat man immer wieder mal, auch wenn man irgendwelche tragischen Filme guckt und dort irgendwie die Kinder sterben oder was weiß ich, dass man denkt, oh Gott, wie furchtbar wäre das, wenn einem das selber passieren würde. Und ich glaube, der Schmerz wäre so schlimm, dass ich den nicht deckeln könnte oder das nicht nochmal ertragen würde, nochmal ein Kind zu zeugen, wieder mit der Gefahr zu leben und immer daran erinnert werden zu müssen, guck mal. Wobei, wenn ich mich trennen würde und die Kinder noch am Leben wären, eine zweite Familie, das könnte ich mir, deswegen habe ich auch so schnell mit Ja geantwortet, das könnte ich mir eher vorstellen.
Okay, gut.
Komischerweise.
Ja, bei Matze ist es anders, er kann sich das nicht mehr vorstellen. Und Matze, wir waren ja gerade bei deinen Gefühlen. Es ist natürlich so, wenn da noch so ein bisschen Liebesfunkel ist, wird das verstärkt dadurch, dass ihr euch nicht haben könnt. Ne? Dadurch wird eigentlich vom Körper angeregt, hey, fucking verpaart euch. Aber jetzt ganz schnell. Wir sind evolutionär darauf ausgelegt, miteinander Kinder zu kriegen. Und das will dein Körper, das will ihr Körper und das will alles dann in uns. Und darum ist es so schwer und darum sind die Gefühle, die gerade auftreten, so wahnsinnig anziehend eigentlich. Hey, das ist die richtige Partnerin. Dieses eine kleine Detail, ob es klein ist oder nicht, steht jetzt zwischen uns. Aber ich glaube, da müsst ihr durch und spätestens mit der neuen Frau, in die du dich verliebst. Nein.
Nimm den Vasektomie-Tipp, überleg dir das.
Ja, ich hab's probiert. Ich glaube, Matze hat sich ein bisschen eine andere Antwort gewünscht. Aber ich glaube, ihr seid wirklich auf dem richtigen Weg.
Die Kunst im Leben ist ja, mit dem Schmerz umgehen zu können. Also es ist ja das Schlimmste wäre zu sagen, okay, ich versuche das jetzt zu deckeln beim nächsten Mal und ich verliebe mich einfach nicht mehr und dann passiert das auch nicht mehr.
Wir können, ey, ganz
aber
ehrlich,
es geht gar nicht. Also
guck dir das Leben an.
Das zu akzeptieren, dass es halt auch Enttäuschung geben kann oder auch man Gefühle erleben muss, die sich nicht so angenehm anfühlen.
Hast du mein neues Buch gelesen?
Nein, geht es darum. Noch nicht durch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um halt auch eben die positiven Gefühle zulassen zu können.
Du hast mein neues Buch gelesen.
Wann kommt denn dieses Buch raus?
Bald. Ja, in diesem Sinne, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, ihn bewerten und an Menschen verschicken, wo ihr denkt, das ist sinnvoll. Entweder wollt ihr ihnen Freude machen oder genau das Gegenteil.
Genau. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.
7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt's eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.